Ja, seid willkommen in diesem Vormittag-Gottesdienst hier. Diese Woche ist Karfreitag. Ich habe so gedacht, Mensch, wir haben ja keinen Karfreitag-Gottesdienst. Früher, als ich jung war, in unserer Gemeinde gab es immer Karfreitag einen Gottesdienst. Aber ich glaube, ein ganz Teil Gemeinden haben das auch noch so, aber wir haben das ja jetzt hier nicht so gehabt und da möchte ich doch ein bisschen hinsteuern, auch auf diesen Freitag hin und auf dieses Wochenende. Ostern ist eines der wichtigsten Feste, das wir überhaupt haben. Ja. Es gibt viele Leute, die regen sich auf, diese Feiertage. Man muss immer sagen, alle, die sich darüber aufregen, du musst eins wissen, wenn es diese Feiertage nicht gäbe, müsstest du an diesen Tagen arbeiten. Ja? Dann müsstest du ganz einfach arbeiten gehen. Und also das, dass du frei hast an diesen Tagen, Karfreitag frei hast, Ostermontag frei hast, das verdankst du Jesus. Jeder Mensch in unserem christlichen, sogenannten christlichen Abendland oder Westen verdankt es Jesus. Und da kannst du einfach dankbar sein und du kannst dich darüber aufregen. Aber wenn man dir den Feiertag streichen würde, dann würdest du dich aufregen. Also lassen wir es lieber so. Thema heute Morgen. Getroffen vom Zorn Gottes. Die Bibel spricht darüber, dass Gott zornig ist. Das Wort Zorn, das griechische Wort heißt Orge, bedeutet Zorn, Ärger als Gemütszustand. Im Unterschied zu Thymus, Wut, Zorn, welches eher den Ausbruch dieses Gemütszustandes mit der Absicht hat, ist, sich zu rächen. Also, wenn die Bibel von Gottes Zorn spricht, dann spricht sie von Orge, Zorn, Ärger als Gemütszustand, wo während Thymus mehr diese Wutausbruch, Zorn ist, wie gesagt, mit der Absicht, sich zu rächen. Es gibt einen Grund, warum Gott zornig ist. Die Bibel spricht sehr viel vom Zorn Gottes. Wir haben uns das so gut wie nie angeschaut, über den Zorn Gottes, denn was wir alle hochfeiern, ist die Gnade, ist Gottes Güte, ist Gottes Barmherzigkeit und doch spricht die Bibel vom Zorn. Sie warnt sogar vor dem Zorn Gottes und sie sagt noch einmal, eines Tages wird der Tag sein, wo wirklich dieser Zorn Gottes auch von Gott her ausgeführt wird, gehandelt wird. Es gibt einen Grund, warum Gott zornig wird. Römer 1,18 verdeutlicht das sehr stark, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also Gott wird nicht einfach nur mal so zornig. Gott handelt in der Bibel niemals aus Willkür. Gott verabscheut Ungerechtigkeiten und er verabscheut böse Dinge. Warum hasst Gott diese Dinge? Weil Ungerechtigkeiten und böse Dinge uns Menschen Schaden zufügen. Gott will nicht, dass die Menschen sich gegenseitig bestehlen, belügen, betrügen, umbringen, beneiden, fremdgehen, zu Deutsch Ehe brechen, bekämpfen und vieles mehr machen. Denn wenn diese Dinge von Menschen begangen werden, schaden sie immer anderen Menschen. Und das ist genau das, was Gott nicht will. Deswegen wird Gott immer wieder zornig, wenn Menschen böse Dinge tun. Die Bibel sagt, wenn Menschen böse Dinge tun, wenn sie sündigen, dann hat das Konsequenzen. Zu Mose sagte Gott, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Wer sündigt, den lösche ich aus. In Hesekiel 18,20 sagt Gott durch den Propheten Hesekiel, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Und im Neuen Testament sagt Gott durch den Apostel Paulus in Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist Tod. Der Lohn, das Wort ist Opsonion, bedeutet Lohn, Bezahlung. Es ist eigentlich die Ration für einen Soldaten gewesen, der Sold. Kommt von Opson, Fleisch, und von Oneomai, kaufen. Also das Geld, das ein Soldat bekam, um sich zu versorgen. Und die Bibel sagt, Sünde belohnt dich mit Tod. Sünde, das Wort hatten wir ja schon früher mal angeschaut, Hamartia, Verfehlung, Ziel, Sünde. Hamartia bedeutet zunächst einfach allgemein das Verfehlen eines Zieles. Im Neuen Testament wird das Wort Hamartia immer für die letztlich gegen Gott gerichtete Verfehlung des Menschen gebraucht. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist, diese Zielverfehlung ist Tod. Der Heilige Geist, sagt Jesus, wenn er in diese Welt kommt, dann wird er die Welt davon überführen, überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Nicht an Jesus zu glauben, wer nicht an Jesus glaubt, verfehlt sein Ziel. Der Lohn der Sünde ist Tod. Wenn das Neue Testament von Tod spricht, das ist Thanatos, spricht es von drei Bereichen des Todes. A, natürlicher und zeitlicher Tod. B, geistlicher Tod. Das geistliche Getrenntsein von Gottes segensreichem Einfluss, keine Beziehung zu ihm haben. Und dann wird das Wort Tod noch benutzt als ewiger Tod, welcher im natürlichen oder welcher im Unterschied zum natürlichen oder zeitlichen Tod auch der zweite Tod genannt wird und eine nie endende Strafe darstellt. Die Bibel sagt, wer in den Feuersee kommt, Offenbarung, das ist der zweite Tod. Und wer aber den Sohn hat, der kommt nicht in diesen zweiten Tod. Der zweite Tod ist ein ewiger Tod. Deshalb sagt die Offenbarung auch, glückselig der Mensch, der Teil hat an der ersten Auferstehung, das ist nämlich, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Entrückung ist und die Auferstehung der Toten ist, glückselig der Mensch, der Teil hat an der ersten Auferstehung, an dem hat der zweite Tod, der Feuersee, keine Macht, keine Autorität. Also der Lohn der Sünde ist Tod. Aber in diesem Römer 6,23 hängt Paulus nach und sagt, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe ist ewiges Leben durch Jesus Christus und dem Herrn. So, wie kommen wir, oder wie kam es zu dieser Gnadengabe? Die Bibel sagt, wir sind unter Gnade gekommen, weil jemand anders den Zorn Gottes auf sich lud. Jemand sagte, Jesus war der Blitzableiter. Nein, er war nicht einfach nur ein Blitzableiter. Das wäre so ungefähr, wenn wir Menschen zornig werden und dann lassen wir mal richtig unseren Zorn, unser Ärger, unsere Wut raus. Und der gerade in unserer Nähe war, den hat es halt getroffen, wie der Blitz. Nein, die Bibel spricht von Jesus als dem Lamm Gottes, das sich zur Verfügung stellte und von dem im Alten Testament angekündigt wurde, dass er einmal kommen wird als dieses Lamm. Die Schrift sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Für die moderne Theologie, für den modernen Menschen scheint das absurd zu sein, blöd zu sein. Man kann sich darüber aufregen, man kann das versuchen, theologisch wegzudiskutieren, aber der, der alle Dinge weiß und der sich auskennt, der sagt, ohne Blut vergießen gibt's keine Vergebung. Punkt. Und egal, wie Menschen sich aufregen, egal, wie moderne Theologie versucht, das wegzudiskutieren, es gibt keine Vergebung, ohne dass jemand das Blut fließt. Normalerweise müssten du und ich bezahlen für unsere Schuld. Wir waren des Todes. Und jeder Mensch in dieser Welt ist immer noch unter dem Zorn Gottes. Die Bibel sagt, wer nicht umkehrt zu Gott, wer nicht umkehrt zu Jesus, bleibt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und auf den Menschen, auf denen Zorn Gottes bleibt, diese Menschen kommen alle ins Gericht, in den zweiten Tod im Feuersee. In Jesaja 53, Vers 4 sagt der Prophet über Jesus: Unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Bibel sagt, das Opfer, das geschehen musste, das Opferlamm, da konnte nicht einfach ein Mensch kommen und sagen, okay, auch gar kein hoher Priester im Alten Testament sagen, na gut, ich werde sterben für die Menschen, ich gebe mein Leben hin, tötet mich, mein Blut soll fließen. Da wäre der Teufel aufgestanden und hätte gesagt als Staatsanwalt, nee, ich kenne die Gesetze, so funktioniert das nicht. Das Opfer, der stellvertretend sterben muss, dessen Blut fließen muss, der darf nie gesündigt haben. Und die Bibel sagt, es gibt keinen hohen Priester, der nicht gesündigt hat. Es gab keinen Priester, der nicht gesündigt hat. Es gab keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle. Gott sagt ausnahmslos alle. Gott sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner. Also musste die Lösung vom Himmel herkommen. Und Jesus kam. Er sagt, ich komme als Mensch und ich stelle mich als Opfer zur Verfügung. Die Geburt Jesu, als er in diese Welt kam, war nicht, dass wir niedliche Weihnachtslieder singen, die ja zu der Jahreszeit auch schön sind zu singen, die wir ja auch gerne singen, inklusive ich. Aber Jesus kam extra in diese Welt, um als Lamm zu sterben. Als Menschen hatten wir null Chance. Keine Chance. Wenn Jesus nicht gekommen wäre und wenn es nicht Karfreitag, wenn es nicht Ostern gegeben hätte, dann wären wir alle auf dem Weg zur Hölle. Alle auf dem Weg in den Feuersee. Null Chance. Null Chance. Keine Chance. Egal wie wir uns angestellt hätten, uns angestrengt hätten, keine Chance. Und da kam dieser Leidende, der Jesus, dieses Lamm Gottes, um zu leiden. Unsere Leiden hat er auf sich geladen. Jesaja 53, 4. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Die Menschen gingen vorbei und als sie Jesus am Kreuz sahen, wie er zerschunden und zerschlagen da war, da gingen sie vorbei und haben gesagt, das muss ein schlimmer Sünder gewesen sein. Wer so viel Prügel kriegt, wer so geschlagen wird, wer so wirklich die Hucke voll gehauen kriegt, ganz klar, hier zeigt Gott, das ist ein ganz schlimmer Mensch. Und Jesus war in dem Moment ein ganz, ganz schlimmer Mensch, aber nicht wegen seiner Schuld, sondern wegen unserer, wegen deiner und meiner Schuld, war er schlimm, war er der Verachtetste. Vers 5 sagt doch, er war durchbohrt. Wegen unserer Treuebrüche Gott gegenüber. Zerschlagen wurde er wegen unserer Sünden. Die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Nicht seine Schuld. Jesus sagte, als er von dieser Erde ging, wer unter euch kann mich irgendeiner Sünde bezichtigen? Er sagt, ihr habt mich gesehen, die Jahre, die ich unter euch gelebt habe. Selbst als ich noch nicht in meinem Dienst war, als ich mit meinem Vater, der Zimmermann war, unterwegs war und ganz natürlich im Alltag gearbeitet habe. Ihr habt mich gesehen? Habt ihr mich gesehen, als ich bei euch im Haus den Balken einzog, habt ihr jemals gesehen, dass ich geflucht habe, dass ich geschimpft habe, dass ich ärgerlich war? Habt ihr jemals gesehen, dass ich in Zornausbrüchen da war? Habt ihr das jemals gesehen? Nein, wir haben dich immer als wunderbaren, herrlichen, freundlichen, liebevollen Zimmermann erlebt. Jesus sagt, ihr dürft das suchen. Ihr könnt zu all den jenen, bei denen ich gearbeitet habe. Ihr könnt dorthin gehen. Fragt sie, ob irgendwo jemand an mir einen Fehler, eine Schuld entdeckt hat. Und Jesus sagt, werdet ihr nicht finden. Den gibt es nicht. Weil ich habe nicht gesündigt. Weil wenn er gesündigt hätte, dann hätte er nicht mehr das Lamm Gottes sein können. Und die Bibel sagt, er litt. Er wurde versucht in allem wie wir. Er wurde versucht in allem. Er war versucht sicherlich auch sich zu ärgern. Aber er sagt, nein, ich entscheide mich, ich werde nicht irdischem menschlichen Zorn Raum geben. Er war bestimmt auch sexuell versucht. Aber er sagte, nein, ich werde sauber bleiben, ich bleibe rein. Er wurde in allem versucht. Schau mal, welche Versuchungen du in deinem Leben erlebt hast. Da waren schon echte Hämmerbeine. Und dann schau mal, die Versuchungen, die in dein Leben kamen und die in mein Leben kamen. Wie oft haben wir der Versuchung nachgegeben und nicht dem neuen Leben, das Gott uns geschenkt hat. Aber Jesus, die Bibel sagt, er blieb standhaft. Der Herr, Gott, sein Vater, ließ ihn treffen, unser aller Schuld. In Petrus, 1. Petrus 2, Vers 4, da steht geschrieben, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Der unsere Sünden selbst persönlich an das Holz getragen hat. Jesaja 50, Vers 6 schildert er noch einmal, was auch geschehen ist und was Jesus dann noch erlebt hat. Der Jesaja, der es prophetisch voraussah, 600 Jahre bevor Jesus starb. Da sagt der Herr durch den Propheten Jesus, was einmal geschehen wird. Jesaja 50, Vers 6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden dar. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und auch nicht vor Speichel. Und dann schauen wir in das Neue Testament. Diese Stunden vor seiner Hinrichtung. Er wurde geschlagen. Wir haben vor Jahren diesen Film gesehen, Die Passion Christi. Ich fand ihn fürchterlich grausam. Ich fand ihn so schlimm und grausam. Und vielleicht waren in manchen Sachen Übertreibungen drin. Aber wenn ich den Propheten Jesaja lese, dann stelle ich fest, er war tatsächlich so zerschlagen, so körperlich zerstört, dass man sich abwandte und sagt, das kann ich nicht mehr angucken. Und ich weiß, viele haben im Kino gesessen oder wo immer sie den Film gesehen haben, sie haben ihren Blick abgewandt, ich kann es mir nicht angucken. Und die Leute damals, so steht es in der Schrift, sie wandten das Angesicht ab. Er war so zerstört, so zerschlagen, so geschunden. Warum? Weil er den Lohn bekam für Sünde. Er, der nie gesündigt hat, wurde geschlagen mit Tod. Der Lohn der Sünde war Tod. Mein Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Raufenden. Daher weißt du, dass Jesus auch einen Bart gehabt hat. Ist der moderne Moment, Bärte zu tragen wieder. Ich rasiere meinen ab. Aber es ist ja wieder modern. Und jetzt stell dir mal vor, da ist jemand, der bindet dich, der fesselt dich. Hallo ihr Bartträger, ich will nicht, dass ihr heute Mittag zu eurem Rasierapparat greift. Aber stell dir nur mal vor, da ist jemand und der rupft dir die Barthaare aus. Das haben sie mit ihm gemacht. Das haben sie mit ihm gemacht. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Angespuckt haben sie. Schau mal, was die Soldaten gemacht haben, wie sie ihren Unfug mit ihm getrieben haben. Und versucht haben, ihn irgendwie lächerlich zu machen. Und die Schrift sagt, er tat es freiwillig. Jesus sagt, ich habe sogar von meinem Vater die Order bekommen, wenn ich doch nicht sterben will, dann kann ich nach Hause kommen. Ich habe von meinem Vater Macht bekommen, mein Leben zu geben oder es zu nehmen. Und als er in Gethsemane war, kurz vor seiner Verhaftung, da hat er so eine Angst. Die Bibel sagt, er war in großer Phobie. Phobie ist eine Angst im Schrecken davonlaufen. Ich könnte bei dem, was mich erwartet, was auf mich zukommt, könnte ich im Schrecken davonlaufen. Und dann sagt er auch, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Nimm ihn weg, Vater. Nimm diesen Kelch von mir. Nein, ich überleg's mir. Ich will doch nicht sterben. Nimm den Kelch von mir. Nein, 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 Vater, nein. Da siehst du, welch ein Kampf ist. Vater, nein, dazu bin ich doch gekommen. Ich bin doch in diese Welt gekommen, damit die wir geschaffen haben und berufen hatten zu ewiger Gemeinschaft mit uns, ich bin doch gekommen, damit sie einen Weg nach Hause haben. Ich bin gekommen, damit sie einen Weg zurück in die Herrlichkeit Gottes haben. Nein, Vater, es bleibt dabei. Und dann war sein Gebetskampf, der war so stark. Es war so schwer, was er erlebt. Ich weiß nicht, du und ich, wir haben Kämpfe gehabt. Ich habe in meinem Leben Kämpfe gehabt. Kämpfe, wo ich denke, Mensch, schlimmer kann es doch gar nicht sein. Du hast in deinem Leben Kämpfe gehabt, wo du sagst, Mensch, das ist das Äußerste, vielleicht was ein Mensch ertragen kann. Aber wenn ich daran denke, was Jesus ertrug, dann muss ich mich anschauen, dann kannst du dich anschauen. Hast du schon mal so Kämpfe gehabt, dass du fürchterlich geschwitzt hast und dann aus deinen Poren Blut rauslief? Die Bibel sagt, aus seinen Poren, wo Schweiß rauskommt, kam Blut raus. Es war ein fürchterlicher Kampf. Da hat ihn noch kein Soldat angerührt. Niemand hatte ihn geschlagen. Niemand hatte seine Barthaare gerauft. Bis dahin hatte ihn noch niemand angespuckt. Aber da war ein Kampf im Gebet. Die ganze Hölle machte sich auf gegen ihn. Und dann war noch der Himmel gegen ihn, weil er unsere Schuld und Sünde auf sich lud. Und am Kreuz rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kam keine Antwort. Wir können ihm heute theologisch die Antwort geben, weil Gott diese Antwort auch in seinem Wort gegeben hat. Mein Sohn, ich kann dich nicht mehr angucken. Mein Sohn, ich muss mich von dir abwenden, weil du bist so furchtbar schmutzig. Du bist so voller Sünde. Deine Sünde ist so massiv, die ist so stark. Sie beleidigt meine Heiligkeit. Sie verunreinigt alles, was gut und schön und edel ist, was für Heiligkeit bestimmt war. Junge, wir wussten es, als du gingst, als du die Herrlichkeit verließt. Wir wussten, dass ein Tag kommen wird, das wird der schwärzeste Tag im Universum sein. Da wird Gott selber furchtbar, furchtbar dreckig. Und am Karfreitag, am Kreuz von Golgatha, da wurde der ganze Dreck, jeder Fluch, alles Schimpfen, alle Ärger, all deine Wutausbrüche, das traf ihn. Heute Nacht so, als ich so über diese Texte nachdachte, dann sah ich es wie in einem Bild vor Augen. Ich sah, wie er am Kreuz hing. Und ich sah Menschen, sie logen. Und es war wie ein Schlag auf seinen Körper. Und er wurde durchbohrt und jemand warf wie einen Dartpfeil und es traf ihn in seine Brust. Jemand log und es traf ihn in seine Brust. Jemand brach die Ehe und dafür wurde er geschlagen. Jemand brach die Ehe und ein Pfeil wurde abgeschossen auf ihn. Er wurde brutal gequält und die Schrift sagt, unsertwegen. Er war schuld und schuldlos. Unsertwegen, unsertwegen, unsertwegen. In seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Gott sei Dank. Karfreitag war der schlimmste Tag für Gott. Er konnte seinem Sohn nicht mehr beistehen. Seinem Sohn, mit dem er das ganze Universum geschaffen hat. Sprüche 8 sagt, Jesus sagt, ich war bei dir, Liebling. Wir kennen noch dieses Lied, der Liebling des Himmels. Crucifies. Der Liebling des Himmels wurde gekreuzigt. Das kommt aus diesem Sprüche 8. Er sagt, damals, da war ich dein Liebling. Eine andere Übersetzung sagt Schoßkind. Aber das Wort ist Liebling. Darlene Zesch hat ja daher dieses Lied gesungen, geschrieben, der Liebling des Himmels, the Darling of Heaven. Der Liebling des Himmels. Er wurde der Liebling des Himmels genannt. Die Bibel sagt, der ganze Himmel, wo immer Jesus auftauchte in der Engelwelt, es war Jubel und es war Freude. Das ist unser Jesus. Und ich muss mir vorstellen und kann mir vorstellen, dieser heilige, wunderbare, herrliche Jesus, ich meine, die Engelwelt, die hat schon manches durchgemacht. Da sieht sie, dass dieser Jesus die Herrlichkeit verlässt und dann geht er und wird in die Gebärmutter einer jungen Frau eingepflanzt, um dort als Baby heranzuwachsen. Die Engel haben gesagt, das ist unser Schöpfer, der hat uns gemacht. Der Kolosserbrief sagt, alles wurde durch Jesus gemacht und alles wurde zu ihm hingeschaffen und alles besteht nur in ihm. Das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alles, was im Sichtbaren und Unsichtbaren existiert, ist so geschaffen worden, dass es nur Bestand hat in Jesus. Und der Kolosserbrief sagt, lösche Jesus aus, schaff ihn raus aus dem Universum, Geistwesen kann man Gott sei Dank nicht umbringen, aber schaff ihn weg und dann löst sich alles, was da ist, auf. Weil alles ist so angelegt, dass es nur durch ihn bestehen kann. Der Atheist, der Gottesleugner, der Gotteslästerer, der Gott verflucht. Egal wie sehr er fluchen mag, egal wie sehr er schimpfen mag und wie er sagen mag, ich brauche keinen Jesus und mit dem Jesus ist Quatsch. Alle diese Leute existieren, weil Jesus existiert. Wenn Jesus nicht existieren würde, wären sie auch nicht da. Alles ist geschaffen durch ihn. Alles. Und jetzt hängt er da am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es den Engeln ergangen ist. Ich glaube, sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Die Schrift sagt auch, sie verstehen Erlösung nicht. Manchmal denke ich, Menschen verstehen Erlösung nicht. Manchmal habe ich auch gedacht, haben wir als Gläubige überhaupt begriffen, was da für uns passiert ist? Haben wir begriffen, was dieser Mann Jesus, der Sohn Gottes, durchgemacht hat um unsertwillen? Ich meine, wir sind ja schon ärgerlich, wenn uns jemand beleidigt. Mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Also Gott hätte Grund genug, nie mit uns zu reden. Nie. Sogar jetzt, wo wir gläubig sind, schauen wir unseren Alltag an, betrachten wir unseren Alltag. Ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden, aber ich möchte, dass wir mal nachdenken. Würdest du, wenn du Gott wärst, noch sagen, Mensch, ich guck mich an? Ich glaube, die Engel haben die Welt nicht verstanden. Vielleicht haben viele Christen es nicht verstanden. Aber Gott sei Dank kam Jesus und er starb. Und er war der verlassenste, der einsamste Mensch, der jemals im Universum gelebt hat. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, diesen seinen Sohn, der zum Himmel ja aufgefahren ist, diesen seinen Sohn erwarten wir aus den Himmeln, denn er wurde ja aus den Toten auferweckt. Da haben wir Ostersonntag. Kommen wir ja noch hin, wenn die Welt bis Ostersonntag noch besteht. Aber dann werden wir uns Ostersonntag hier sehen. Und er sagt, Jesus, 1. Thessalonicher 1, Jesus, der uns errettet hat von dem kommenden Zorn. Es kommt ein Tag des Zorns. Und die Bibel sagt, spricht sehr deutlich, dass der Tag des Zorns kommt. Der Tag des Zorns in der Bibel beginnt an dem Tag, wenn die Entrückung geschehen ist. An dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, die Gläubigen entrückt werden und die Toten in Christus auferstehen. Da sagt die Schrift, an diesem Tag, wir verschwinden, die Toten werden auferstehen, an dem Tag beginnt der Tag des Zorns. Er wird auch genannt in der Bibel der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, und interessant, er wird immer, der Tag des Herrn, der Schreckliche. Denn an dem Tag, wenn die Entrückung geschieht, dann werden die, die bereit sind, die Christus in ihrem Leben aufgenommen haben, die werden ihm entgegengerückt werden in den Wolken. Aber für die Menschen, die auf der Erde bleiben, für die beginnt dann der Tag des Zorns, Gericht. Jesus sagt, stellt euch das so vor, es war wie zur Zeit Noahs. Die Arche, die Tiere waren reingegangen, Noah und seine Familie waren reingegangen und dann schloss Gott selber die Tür. Und jetzt konnte man klopfen, man konnte schreien, man konnte Buße tun, man konnte um Vergebung bitten, man konnte sagen, ich glaub's ja doch. Aber es war zu spät. Die Arche war zu. Die Arche war einfach zu. Und Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Ich werde die meinen zu mir nehmen, aber in dem Moment ist die Himmelstür verschlossen. Von dem Moment an bricht Zorn über die Erde raus. Und wir sehen die Phasen des Zorns, wie sie laufen. Wir haben die Posaunengerichte. Die Siegelgerichte, wie wir sie nennen, sind ja keine Siegelgerichte. Wenn du die sieben Siegel anschaust, steht nicht in der Bibel, dass es Gericht ist, sondern das sind von Menschen hausgemachte Katastrophen. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber dann kommen die Posaunengerichte. Diese Posaunengerichte gehen los, wenn der Zorn Gottes ausgeschüttet wird über die Erde. Die Zornschalen werden extra Schalen des Zorns genannt. Die Zornschalen. Und die Bibel sagt, furchtbare Kriege werden wüten. Satan wird leibhaftig in einer Person auf dieser Erde agieren, als der oberste Leiter, Diktator über die ganze Erde. Und die Bibel sagt, es wird so nach dieser Entrückung, es dauert knapp 3,5 Jahre, die Katastrophe ist so groß, die Kriege und der Zorn, der offenbart wird, der Zorn Gottes vom Himmel, der offenbart wird, ist so groß, dass 1/3 der Menschheit stirbt. Also über 2 Milliarden Menschen werden sterben, 2,5 Milliarden etwa werden sterben in diesen 3,5 Jahren. Der größte Teil Israels, des Volkes Israel, wird ausgelöscht. Es werden die Garantie zum Überleben haben, nur die 144.000, die vorher gerade noch versiegelt wurden. Bevor der Tag des Zorns ausbricht, werden sie gerade noch versiegelt. Gott sagt, die werden verschont bleiben. Alle anderen haben keine Garantie für Verschonung. Und wir denken, das ist Gottes auserwähltes Volk. Ja, es ist es. Aber die Bibel sagt, Gott wird sein eigenes Volk, er wird Israel, er wird seinen Zorn auch über sie ausgießen, wegen all ihrer Gottlosigkeit. Ich meine, wir sind manches Mal so euphorisch und ich bin ein Israel-Freund, absolut. Ich stehe für Israel. Aber in Israel wird genauso abgetrieben wie in allen Ländern der Erde. Die Abtreibungsrate in Israel ist sehr hoch. Es wird genauso Ehe gebrochen, gestohlen, gelogen, betrogen. Alles. Sie haben die Garantie, dass sie nicht als Nation ausgelöscht werden, egal was man versucht. Aber sie haben auch die Garantie, wie jedes Volk dieser Erde, dass wenn der Tag des Zorns anbricht, dass sie genauso gerichtet werden. Und Gott sagt, er wird das Gericht, das sie verdient haben, wird geschehen. Warum? Weil sie zu Zeiten der Gnade jetzt den Messias abgelehnt haben. Weil sie ihn als Erlöser abgelehnt haben. Und Paulus sagt, es ist so schlimm. Paulus sagt, er selber habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg. Damit meine Brüder gerettet werden nach dem Fleisch. Also von meiner Nation. Aber er sagt, es nützt nichts. Es gibt nur ein Opfer, das sie retten kann. Es gibt nur einen, der sie retten kann. Und das ist dieser Jesus. Und den haben sie abgelehnt. Und den lehnen sie zum großen Teil ab. Bis heute ab, bis hin zu den Gesetzen in Israel, die Christen verbieten, das Evangelium zu verkündigen und so weiter und so fort. Er sagt, Jesus, der uns gerettet hat, errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das Wort errettet heißt Riomai, ziehen mit Gewalt und Kraft, schleppen, zerren. Also wegziehen, herausziehen, jemand rausretten, jemand befreien. Also Jesus selber hat uns rausgezerrt. Und dieses Wort errettet, das steht im Partizip Präsens, da beschreibt eine andauernde, lineare oder auch wiederholte Handlung. Das freut mich wiederum so. Denn du und ich, wir sind Menschen. Du und ich, wir haben Fehler in unserem Alltag. Du und ich, wir haben eigentlich Zorn verdient. Aber da wir zu Jesus gekommen sind, Buße getan haben, sind wir unter Gnade gekommen. Wir sind unter Gnade gekommen und im Alltag, wenn Anfechtungen sind, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn wir geneigt sind, in Sünde zu fallen oder auch in Sünde fallen, dann sagt dieses, der uns errettet, das er macht er ständig. Immer wieder zerrt er uns raus. Dass du und ich heute Morgen hier sitzen oder stehen, dass du und ich heute Morgen hier sind, der Grund dafür ist, dass es im Alltag jemanden gibt, nämlich unseren Retter, unseren Jesus, der uns immer wieder aus der Patsche holt, der uns immer wieder aus unseren Sünden herausholt, der uns immer wieder in Befreiung bringt. Und manches Mal muss er schon mal richtig mit Gewalt zerren und sagt, du musst da raus, sonst versumpfst du, sonst gehst du unter. Und er zerrt uns raus, er befreit uns aus Dingen, in denen wir drinstecken. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Buße ist eine freiwillige Sache. Die Bibel sagt, dass Gott uns jeden Menschen zur Buße bringt. Und viele Menschen lehnen es ab. Aber die Bibel sagt, ohne Buße bleibt der Zorn Gottes über Menschen. Am Kreuz, es gab ja einen Schuldschein gegen uns. Dieser Schuldschein, der musste eingelöst werden. Dieser Schuldschein, da standen deine Sünden drauf. Auf meinem standen meine drauf. Und dieser Schuldschein, der gab Satan Autorität über unserem Leben. Durch diesen Schuldschein bekam der Tod Macht über uns. Aber die Schrift sagt, Jesus hat angeboten, ich nehme deinen Schuldschein, das, was dir den Tod bringt, verheißt, und du kommst da nicht raus. Ich würde gerne deinen Schuldschein nehmen, und ich würde ihn für dich ans Kreuz tragen. Ich lass mich aufspießen und dein Schuldschein darf am Kreuz bei mir aufgespießt werden. Und dann haben wir gesagt, ja Jesus, ich will dich. Und damit haben wir akzeptiert, dass er das für uns getan hat. Kolosser 2,14 sagt, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jesus selber nahm unseren Schuldschein, nagelte ihn ans Kreuz. Interessant ist, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Dass er das gelöscht hat, steht im Partizip aorist, diese griechische Zeitform bezeichnet eine einmalige punktuelle Handlung. Im Unterschied erst zu dieser andauernden linearen Handlung, wo er uns immer wieder rausholt, uns immer wieder Freiheit gibt, uns immer wieder befreit, uns immer wieder vergibt. Das ist unaufhörlich. Das ist, ich habe es mal so gesagt, das ist, als wenn wir in der himmlischen Waschmaschine wären. Sie reinigt und sie reinigt und sie reinigt und sie reinigt und sie reinigt. Das ist ja, was Johannes im ersten Brief sagt. Vers 5, glaube ich, ist es. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und unsere Gemeinschaft ist mit dem Sohn, sagt er. Und er sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind ständig in diesem Reinigungsprozess. Aber er hat diesen Schuldschein gelöscht. Jesus sagt, bei dir und mir wird Schuld nicht scheibchenweise abgetragen. In der Seelsorge ist es manches Mal, dass man sich vielleicht Stück um Stück Dinge auch angeschaut hat und sagt, Mensch, was bindet mich? Wie komme ich in Freiheit? Aber Jesus sagt, ich habe deinen Schuldschein genommen, habe ihn ans Kreuz genagelt und jetzt ist ein für alle Mal Schluss. Guck diesen Schuldschein nicht mehr an. Es ist passé. Du hast mich akzeptiert, jetzt gibt es keine Schuld mehr, die dich anklagt. Du musst wissen, dass Jesus am Kreuz starb. Grausam, bitter seinen Weg ging, das hat er für uns, damit du und ich unseren Schuldschein loswerden. Niemand von uns hat in den Augen Gottes mehr einen Schuldschein. Er wurde angenagelt. Das gilt für die, die zu Christus kamen. Und jeder, der zu Jesus kommt, der heute noch nicht zu Jesus gekommen ist, aber der zu Jesus kommen wird, sagt Jesus, dein Schuldschein hängt auch da. Wer aber das nicht akzeptiert, dass Jesus unsere Schuldscheine ans Kreuz getragen hat, der bleibt unter Schuld, der bleibt unter Zorn. Aber Jesus kam, damit wir nicht unter dem Zorn bleiben. Er hat ein für alle Mal den Schuldschein gelöscht, punktuell, da am Kreuz, Karfreitag, vor über 2000 Jahren, da wurde dein und mein Schuldbrief angenagelt. Seitdem sind du und ich frei. Seitdem haben wir keinen Schuldbrief mehr. Seitdem sind wir in Gnade. Herrlich. Die Bibel zeigt uns, dass Leute das blöd finden, spricht von der Torheit des Kreuzes. 1. Korinther 1,18 sagt Paulus, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen. Da ist auch dieses Partizip Präsens wieder verloren gehen, Apolymie zugrunde richten. Die sagen, dass die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, die Erlösung, die uns geschenkt ist, die sagen, das ist doch blöd. Das ist doch Schwachsinn, sowas. Es ist Torheit, das Wort Moria heißt Torheit, Narrheit, das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt, zu glauben, dass jemand am Kreuz starb und wenn ich ihn annehme als meinen Herrn, dass ich dann in Freiheit komme. Die Bibel sagt, die Welt hat gesagt, das ist verrückt. Die Juden haben gesagt, das ist ein Stolperstein, das ärgert mich. Aber Gott, sagt die Bibel, hat alle unter den Unglauben beschlossen. Alle. Da ist der auf der Straße oder der in der Fußgängerzone im Mülleimer nach ein paar Brocken Brot, die einander weggeworfen hat, sucht. Oder der den Flaschenpfand, den Dosenpfand aus der Box holt, um die nächste Flasche Schnaps zu kaufen. Da ist der in seinem Wolkenkratzer sitzt, wunderschön gekleidet in seinem Anzug mit Krawatte. Gott sagt, ihr seid alle gleich. Der Penner auf der Straße und du in deinem Wolkenkratzer. Ihr seid alle unter den Unglauben beschlossen. Das ärgert Menschen. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Dieser Penner hat doch niemals einen Wolkenkratzer gebaut und was für die Gesellschaft geleistet. Ich habe doch was gemacht. Guck mich doch mal an. Gott sagt, du bist genauso unter den Unglauben beschlossen. Du kannst nur in den Himmel kommen über meinen Sohn Jesus. Wenn du in den Himmel kommen willst, das geht nicht über Wolkenkratzer bauen. Egal wie hoch du in den Himmel hineinbaust, aber du kommst nicht bei mir an. Egal welchen Flieger du nimmst und wie hoch du fliegen magst, du kommst bei mir nicht in den Himmel an. In den Himmel kommt man nur durch meinen Sohn Jesus. Und dann sagt Gott, er hat nicht nur alle unter den Unglauben geschlossen, sondern er hat auch jedem von uns, sagte ich vor 14 Tagen, ein Maß des Glaubens gegeben. Alle Menschen auf dieser Erde haben in sich eingebaut, haben Wissenschaftler übrigens inzwischen entdeckt, dass im Menschen etwas eingebaut ist, das ihn an Gott glauben lässt. Und ihn buchstäblich zwingt, an Gott zu glauben, sich mit Gott zu befassen. Es ist im Menschen drin, es gibt einen Gott. Und deshalb sucht der Mensch nach Gott. Ständig ist er auf der Suche nach Gott und sucht seine Lösung außerhalb dieses herrlichen, wunderbaren Opferlammes Jesus. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Apolymer, die sich zugrunde richten, die sich zerstören. Das ist Verrücktheit. Es ist doch verrückt, dass Jesus meine Sünden auf sich nahm. Die Theologie, ganz besonders in der evangelischen Welt, sie hauen sich die Köpfe ein, wer ein bisschen in der christlichen Literatur liest und nachschaut und in den Blättern und in den Newslettern hineinschaut. Überall geht's darum. Jungfrauengeburt gibt es nicht. Kreuzigung war nicht. Vergebung durch das Blut Jesu ist nicht. Eine ganze Kirche, die aufsteht, inklusive unser Hessen-Nassauische, die immer damit prahlt, dass sie in allem die Vorreiter sind beim Stürzen dieser althergebrachten theologischen Überzeugungen. Sie fühlen sich noch stolz. Aber die Bibel sagt, sie sind so töricht. Das ist Dummheit. Sie richten sich selber zugrunde. Wie schrieb neulich ein Theologe, wir brauchen keine Angst haben, dass jemand kommt und die Kirche zerstören wird. Er sprach von der evangelischen Kirche. Er sagt, die zerstören sich selbst. Die machen das selbst. Die zerstören sich selbst. Alle Glaubensinhalte, alles, was wertvoll, wichtig ist von Gott, ist aufgegeben. Die Torheit vom Kreuz. Gott hat gesagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Damit schließe ich, du kannst Gewissheit haben. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, dies ist das Zeugnis, dies ist das innere Zeugnis, das wir haben, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist so einfach. Aber der Mensch sagt, das ist zu einfach. Ich hätte es bitte gern ein bisschen komplizierter. Ich will ja schon in den Himmel, aber bitte nicht so einfach. Gott sagt, es ist nun mal so einfach. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Paulus muss viel über das Kreuz gepredigt haben, was bei uns ja nicht so. Und Paulus sagt, wenn er wohin kam und predigte, dann habe ich euch Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt. Der hat das so richtig bildhaft den Leuten gesagt, so ist es passiert. Und das ist man. Dann hat er das vom Gesetz gezeigt. Dann hat er all das aufgeführt. Er sagt, ich bin doch zu euch gekommen. Ich habe euch Christus als gekreuzigt gepredigt. Ich habe ihn euch vor die Augen gemalt, dass ihr euch vorstellen konntet, da hängt er wegen deiner und meiner Schuld, zerschlagen, zerschunden. Und dieser Jesus, der dort hängt, der ist deine Lösung. Du willst in den Himmel? Brauchst keinen Wolkenkratzer bauen. Musst auch nicht in Mülleimern nach Nahrung suchen. Du kannst ganz einfach, egal wo du lebst, wer du bist, du kannst Jesus in dein Leben aufnehmen. Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir nehmen ihn auf. Und wenn wir Jesus aufnehmen, dann kommt in uns ein Zeugnis rein. Da kommt so eine, Zeugnis heißt Gewissheit. Da kommt eine Gewissheit rein. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du heute Morgen schon den Sohn? Dann hast du das Leben. Und wenn du den Sohn noch nicht hast, dann kannst du heute Morgen den Sohn aufnehmen und dann bekommst du das Leben. Und im Internet, wenn du es hörst, und du hörst mich ja jetzt, wenn du den Sohn hast, hast du das Leben. Wenn du den Sohn nicht hast, hast du das Leben nicht. Gott bietet uns seinen Sohn an. Er ist unser Rettungsanker. Er ist unser Rettungsarche. Er ist der, der uns direkt in die Beziehung mit Gott hineinbringt. Und uns dort auch erhält. Ich finde das so stark, der uns errettet. Immer wieder, jeden Tag. Er achtet auf uns. Er wohnt ja auch in uns. Hast du manches Mal dieses, du weißt, das, was du jetzt tun würdest, das ist total daneben, das ist total schlecht. Und in dir geht's los. Lass es. Weißt du, das ist er, der zerrt. Der sagt, komm, ich kann dich da rausbringen. Stimme nicht überein mit dem, was dich zugrunde richtet. Stimme nicht überein mit dem, was dich zu Fall bringt. Komm, ich zerr dich raus. Ich, der bin doch der Größere in dir. Ich helfe dir heraus. Du musst wissen, du hast diesen, der dir heraushilft in deinem Leben. Er wohnt ja in uns. Und die Bibel sagt, bleibend in uns. Ich weiß noch, als ich junger Christ war, da hieß es doch immer, ja, wenn du das und das tust, dann bleibt Jesus in dir. Wenn du das und das nicht tust, dann geht er raus. Und irgendwann habe ich begriffen, Gott ist doch kein Kaninchen. Jesus ist doch kein Kaninchen, das mal in den Stall reinhüpft und wieder raushüpft. Nein, die Bibel sagt, er ist bleibend in uns. Amen, er ist bleibend in uns. Es sei denn, wir schmeißen ihn raus, wir verleugnen ihn, wir wollen ihn nicht, aber so töricht werden wir ja wohl nicht sein, denn dann wären wir ja wirklich töricht. Aber wir behalten ihn und er behält uns. Und wir leben mit ihm. Dass du und ich in Gnade voll in Freiheit sitzen können, das haben wir Golgatha zu verdanken. Da hat jemand ganz schwer Prügel bezogen. Und das ist zu milde gesagt. Jemand wurde grausam hingerichtet, damit du und ich Gnade erleben können. Und deshalb sagt Paulus, achte doch diese Gnade nicht gering. Hör doch auf mit Selbstvorwürfen. Verstehst du denn nicht, dass dieser Sohn ans Kreuz deinen Schuldschein getragen hat? Der ist dort angenagelt. Versteh doch mal, du bist doch frei. Und du musst nichts mehr leisten, um in den Himmel zu kommen. Niemand muss was leisten, um in den Himmel zu kommen. Wir nehmen Jesus auf und kommen in den Himmel. Das ist ganz einfach. Du musst da nichts leisten. Die Bibel sagt, in dem Moment, wenn wir ihn aufnehmen, sind wir gerechtfertigt, sind wir geheiligt, sind wir verherrlicht. Jesus sagt, die du mir gegeben hast, Vater, denen gebe ich sofort meine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die ich habe, Vater, gebe ich auch ihnen. Das heißt, Jesus gibt dir genauso viel Herrlichkeit, wie er selber hat. Herrlich. Und alles umsonst. Wo kriegst du denn heute schon was umsonst? Vom Himmel her kriegst du die Sachen umsonst. Gnade. Wenn du hier den Sohn noch nicht hast, lad ihn ein. Du kannst gerne, wenn wir jetzt noch Gott anbeten und Danke sagen, zu mir kommen und wir beten zusammen und Jesus kommt in dein Leben. Du kannst heute Gewissheit haben, auch im Internet. Du kannst heute Gewissheit haben. Wenn du Fragen hast, wenn du sagst, wie kann ich Gewissheit kriegen, ich komme da allein nicht durch, ruf mich an. Schreib mir eine E-Mail. Wie auch immer du magst, komm in unseren Gottesdienst, ist noch persönlicher. Und wir werden zusammen zu diesem Jesus gehen. Und dieser Jesus wird dich in herrliche Freiheit bringen. Ich danke dir, Herr, dass du gelitten hast. Danke, Herr, dass du so zerschlagen wurdest. Das, was ich verdient habe, hast du auf dich genommen. Wir haben nur Zorn verdient und sind bei dir, Gott, in Gnaden angenommen durch Jesus. Danke, Jesus, dass du nicht gekniffen hast. Danke, dass du nicht abgehauen bist. Danke, dass du den Kelch bis zur bitteren Neige ausgetrunken hast für mich, für uns. Danke für Gnade, Vater. Danke für ewiges Leben. Danke für Gewissheit, dass ich das ewige Leben, dass wir das ewige Leben haben. Danke, Herr. Und wir wollen bleiben an dir, festhalten an dir. Und danken dir auch für dein Herausreißen und Befreien und Retten im Alltag aus den vielen, vielen Situationen unseres Kampfes, der oft so vor uns liegt und vor uns ist, in dem wir stehen. Danke, dass du mittendrin bist, Herr. Als wunderbarer, herrlicher Rausretter, Rauszerrer, Rausbefreier. Danke, Herr. Wir sind so froh, dass du täglich mit uns bist, Herr. Amen. Gut ist der Herr. Gut ist der Herr.